Liebe Zuschauer, ich möchte euch heute in Johannes Kapitel 8 entführen, und zwar nur einen ganz kleinen Ausschnitt daraus, eine Kernaussage von Jesus Christus. Wir befinden uns im Jahr 30 nach Christus und das Ganze geschieht auf dem Laubhüttenfest. Auf dem Laubhüttenfest gab es eine ganz besondere Zeremonie, nämlich mitten im Vorhof standen zwei mächtige Säulen mit riesigen Leuchtern darauf. Nach dem Abendopfer wurden alle Lampen angezündet und ihr Licht leuchtete über die ganze Stadt Jerusalem. Die Festbeleuchtung, die Jerusalem erstrahlen ließ, war ein Ausdruck ihrer Hoffnung auf das Kommen des Messias, dessen Licht über Israel aufgehen sollte. Jesus nutzte dieses Laubhüttenfest und vor allem genau diese Zeremonie für seine ganz besondere Aussage in Johannes 8, Vers 12. Ellen White beschreibt es folgendermaßen: Es war früh am Morgen, die Sonne war gerade über dem Ölberg aufgegangen, ihre Strahlen fielen mit blendender Helligkeit auf die marmornen Paläste und erleuchteten das Gold der Tempelmauern. Indem Jesus darauf zeigte, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Johannes Kapitel 8, Vers 12, noch einmal der gesamte Vers. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus als Licht der Welt. Als ich mir Gedanken gemacht habe, was kann man mit diesem Vers eigentlich machen, da fiel mir ein, einmal eine Liste von Sprüchen anzuschauen. Im Internet gibt es ja jede Menge davon, was alles mit Licht zu tun hat. Und ich war total fasziniert davon, wie viele markige Sprüche, die so der Volksmund hat, mit Licht oder über Licht handeln. Und ich wollte gerne mit euch einmal diesen Vers von ganz verschiedenen Seiten beleuchten, jedes Mal mit dem Volksmund zusammen. Am ersten habe ich einen Spruch mit Katzen und Grau. Habt ihr ungefähr eine Idee, was das sein könnte, Katzen und Grau? Nun ja, es heißt: In der Nacht sind alle Katzen grau. Was ist eigentlich Finsternis? Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Und Jesus sagt ja auch: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wenn das Licht kommt, kann keine Finsternis mehr bestehen. Licht bringt Finsternis zum Verschwinden. Im physikalisch-biologischen Sinne betrifft jetzt das Thema Licht eigentlich nur oder hauptsächlich unser Auge. Nur durch das Licht können wir sehen. Licht bringt Farbe ins Leben. Deswegen im Finstern oder im Dunkeln sind alle Katzen grau. Stellt euch jetzt mal vor, hier würden vor mir drei Farbtöpfe stehen: Rot, Blau und Gelb. Ich wäre blind, ich könnte nicht sehen und ihr wollt mir jetzt beschreiben, wie diese Farben sind. Und dann würdet ihr meine Hand nehmen, einmal in den roten Farbtopf tunken, einmal in den blauen Farbtopf tunken und dann in den gelben Farbtopf tunken. Und dann würdet ihr sagen: Schau mal, das ist rot, das ist blau und das ist gelb. Und das könntet ihr mir 10-mal sagen, ich könnte 10-mal die Hand in den Farbtopf getaucht bekommen. Es hilft nichts. Man kann einem Blinden Farbe einfach nicht beschreiben. Es geht nichts, jedenfalls nicht meines Wissens. Wir brauchen das Augenlicht, was Gott uns gegeben hat, um die Schönheit der Welt wirklich betrachten zu können. Wir können Bilder sehen, wir können Landschaften betrachten, einen wunderschönen See, das Abendrot, die ganzen Farbenpracht im Himmel, die Blumen, alles, was es gibt, geht alles über das Augenlicht. Gott hat uns das extra gegeben, damit wir diese Schönheit auch wirklich genießen können. Überhaupt, der Vorausblick ist ganz wichtig. Wo auch immer ich mich bewege, wenn ich sehen kann, wo Hindernisse sind und ich mich um die Hindernisse herum bewegen kann, dann ist mir sehr geholfen. Wenn ich als Blinder erst einmal herumtasten muss oder mit dem Stock vorwärts gehe, dann geht alles wesentlich langsamer. Augenlicht zu haben, ist ein echtes Vorrecht. Dann habe ich noch einen Spruch, der hat zum Beispiel die Worte Schönheit, Auge und Betrachter. Also, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Welche Schönheit bleibt eigentlich ohne Licht? Nun, wenn wir uns den Menschen anschauen, hauptsächlich eigentlich der Charakter. Und der Charakter ist bei Gott ja auch wirklich das Wichtigste. Alles, was äußerlich ist, ist zwar schön, aber wenn der Charakter dazu nicht stimmt, dann stimmt etwas mit mir als Person nicht und dann stimmt auch etwas in meiner Beziehung zu Gott nicht. Ein anderer Spruch sagt, es geht um Sonne und Tag, die Sonne bringt es an den Tag. Da möchte ich gerne mit euch einen typischen Weihnachtstext lesen. Jedenfalls in den meisten Kirchen wird dieser Text dann so gelesen. Der steht im Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 und 5. Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 und 5. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Interessant ist, dass Johannes in seinem Evangelium diese Geschichte mit dem Licht gleich zu Anfang auch wieder aufgreift. Wenn wir Johannes aufschlagen, Kapitel 1, und dort die Verse 4 und 5 lesen, dann heißt das folgendermaßen. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Er bringt hier gleich im ersten Kapitel Jesus Christus das Wort ins Bild. Das Wort, das gleichzeitig von Art auch Gott ist. Das Wort, das die ganze Welt geschaffen hat. Und das Wort, das auch Fleisch wurde und in diese Welt hineinkam. Dadurch, dass Jesus Christus Mensch wurde, brachte er Gottes Charakter zu uns, sichtbar. Wir können Gott, den Vater, nicht sehen. Kann irgendjemand von uns Gott, den Vater, sehen? Mit unseren Augen nicht. Vielleicht durch das Wirken des Heiligen Geistes können wir ihn erleben, sicher. Aber wir können ihn nicht sehen. Und Jesus sagt immer wieder im Johannesevangelium, ich komme vom Vater, von dort oben herab, dort, wo der Vater ist. Ich komme von dort, ich kenne ihn. Und er sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich spreche nichts, was mir nicht der Vater aufgibt zu sagen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Licht des Lebens kam in die Finsternis hinein. Der Herr des Universums kam. Aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wenn wir das Ganze geistlich verstehen, dann könnten wir noch sehr gut einen anderen Text mit dazu lesen, nämlich Johannes Kapitel 16 und dort den Vers 8. Da geht es um das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus sagt uns in Kapitel 16, Vers 8, wenn dieser Heilige Geist kommen wird, der und den er senden wird, dann, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, die eigentlich niemand gerne übernehmen möchte. Er zeigt uns die eigene Sündhaftigkeit. Er zeigt uns unsere Fehlerhaftigkeit. Wer möchte gerne zu seinem Chef gehen oder zur Klassenlehrerin oder zu Nachbarn und möchte gerne ihm sagen oder ihr sagen, wo überall die Fehler liegen? Meistens reagieren die Leute nicht besonders gut darauf, wenn man ihnen sagt, wo die Fehler liegen. Und genau das Gleiche passiert auch mit dem Licht, was in die Welt kommt. Ob es nun der Heilige Geist ist, der zu uns spricht, oder Jesus Christus damals, als er in die Welt kam und die Menschen Gott selber sehen konnten. Wenn das Licht kommt, wird nämlich etwas anderes sichtbar. Johannes beschreibt das in Kapitel 3. Ich lese mal die Verse 19 bis 21. Johannes 3, Verse 19 bis 21. Er sagt hier, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan werden. Wie war das? Finsternis ist Abwesenheit von Licht. Wenn ich die Finsternis liebe und in der Finsternis bleiben möchte, dann hat Jesus, das Licht des Lebens, keinen Platz in meinem Leben. Und wenn dann dieses Licht kommt und dieses Dunkle ausleuchtet und sichtbar wird, wer ich wirklich bin, wie dreckig eigentlich meine Kleider sind, wie verrottet und verloren ich eigentlich innerlich bin, dann stehe ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr besonders gut da. Und die Menschen mochten es nicht. Sie mochten es nicht zur Zeit Jesu, als er auf diese Welt kam. Und sie mögen es in der Regel auch nicht besonders gern, wenn der Heilige Geist heute zu ihnen spricht. Denn wenn das Licht kommt, merken wir, wer wir sind und dass wir Hilfe notwendig haben. Ein Spruch, den ich auch gefunden habe, den ich fand, der passt sehr gut, heißt: Wer nicht sehen will, dem hilft auch keine Brille. Ich möchte jetzt natürlich nicht vom Heiligen Geist als einer Brille sprechen, das wäre wirklich etwas verfehlt. Aber trotzdem, der Spruch stimmt. Wenn ich nicht sehen möchte, kann auch der Heilige Geist nichts daran ändern. Die Menschen, die nicht sehen wollen, sie werden sich dagegen wehren, gegen das Wirken des Heiligen Geistes. Sie wollen nicht, dass sie ausgeleuchtet werden. Und so kommt es dann im Endeffekt zu dem, was man Sünde gegen den Heiligen Geist nennt. Man wehrt sich so lange gegen den Heiligen Geist, bis man völlig verhärtet ist und gar nicht mehr erreicht werden kann. Nicht von Jesus, nicht von Gott dem Vater und auch nicht von dem Heiligen Geist. Da habe ich noch einen anderen Spruch in petto. Da geht es um Sterne und die Pracht. Der Spruch heißt: Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht. So mancher Mann würde gern seiner Angebeteten die Sterne vom Himmel holen. Aber ich denke, es ist gut, wenn das nicht passiert, weil diese Sterne sind meistens wesentlich größer, als man sich denkt. Und wenn sie auf der Erde auftreffen würden, da würde es einen ziemlichen Rums geben. Und ich bin überzeugt, das würde weder uns noch der Erde besonders gut tun. Und da gab es auch einen Fall, wo jemand die Sterne vom Himmel geholt hat und der auch die ganze Pracht selber erleben wollte. Und dadurch kam es zu sehr viel Unheil hier in dieser Welt. Ich möchte euch einladen, Jesaja Kapitel 14 zu lesen. Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Hier spricht die Bibel in erster Linie eigentlich von König Nebukadnezar, dem König von Babylon. Aber man sieht, dass an dieser Stelle etwas anderes gemeint ist, ein Symbol für jemand anderen. Dort heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Hoch hinaus über die Sterne, die hier die Engel Gottes sind, selber Gott sein wollen. Selbsterhöhung des Gegenspielers Gottes. Am Anfang noch Luzifer, doch in seinem Handeln hat er sich selber immer mehr verdorben und wurde halt zu Satan, dem Gegenspieler Gottes. Die Offenbarung beschreibt in Kapitel 12, dass er im Bild des Drachen mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne des Himmels herunterholte und sie alle hier auf die Erde warf. Ein heftiges Bild. Alle die Engel, die abgefallen sind, alle Dämonen, die sie sind, zusammen mit ihrem ganzen Heerführer. Seitdem Jesus Christus seine Erlösungstat vollbracht hat, wurden alle aus dem Himmel geworfen und befinden sich hier auf dieser Erde. Wenn nicht Jesus Christus da wäre, wenn nicht Gott da wäre und wir von den Engeln beschützt würden, den guten Engeln, dann würde es schon längst aus sein mit uns. Für mich ist es ein großes Wunder, dass wir überhaupt noch leben können. Denn Satan hat mit seinem Tun alles Böse hier auf diese Welt geholt. Hier ist die einzige Stelle im gesamten Universum, ein dunkler Fleck im Universum, wo die ganze Sünde zusammenkommt und alles Böse zusammenkommt. Satan und seine Engel, seine bösen Engel, sie sind alle hier. Aber weil Gott da ist, gibt es immer noch Gemeinde. Und weil Jesus da ist, haben wir Licht in dieser Welt. Jesus ist Licht, damit wir sehen können und damit wir verstehen können. Denn wäre er nicht gekommen, würden wir überhaupt keine Chance haben zu verstehen, wer Gott ist und dass es Rettung für uns gibt. Dann habe ich noch einen weiteren Spruch. Da geht es um Bild und Worte. Er heißt: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Bild ist etwas sehr Interessantes. Man sieht es sofort. Mit den Augen kann man das gesamte Bild mit einem Schlag sehen. Wenn ich versuchen würde, dieses Bild zu beschreiben, würde keiner derjenigen, die zuhören, was ich beschreibe, das gleiche Bild sehen. Denn wir haben alle Bilder im Kopf, Dinge, die wir gesehen haben. Wenn ich jetzt von einem wunderschönen Sonnenuntergang sprechen würde, würde jeder von euch einen ganz eigenen Sonnenuntergang sehen, den ihr vielleicht im Urlaub in Italien gesehen habt oder in Schweden oder bei dem kleinen See hinter eurem Haus. Aber nicht meinen Sonnenuntergang. Den habe ich nämlich vielleicht ganz woanders gesehen und die Natur sieht völlig anders aus. Aber wenn man sehen kann, sieht man alles sofort. Einen netten Spruch gibt's auch mit Huhn und Korn. Da heißt es, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Licht ist auch ein Vorteil bei der Existenzsicherung. Zum Beispiel, wenn ich als Informatiker arbeiten möchte, wäre es sinnvoll, wenn ich den Bildschirm sehen könnte. Wenn ich Feinmechaniker bin, wäre es gut, wenn ich den Werkstoff sehen könnte. Wenn ich Maler bin, wenn ich Architekt bin, die Augen sind unheimlich wichtig dabei. Und deswegen heißt es auch, unter den Blinden ist der Einäugige König. Denn selbst mit einem Auge kann ich immer noch besser sehen und besser agieren als jemand, der nichts sehen kann. Wenn wir uns vorstellen, der ganze Boden wäre hier mit leckeren, natürlich gesunden Bonbons überzogen und ich würde zwei Kinder jetzt sammeln lassen und dem einen Kind, nur dem einen, würden die Augen verbunden. Welches Kind würde wohl mehr Bonbons finden? Natürlich das Kind, was selber noch sehen kann und nicht das Kind mit den verbundenen Augen. Dazu passend auch noch, das Auge isst mit. Ich habe den Anfang so miterlebt, als veganes Essen total hip wurde. Und bestimmte Gemeindeglieder haben dann sofort angefangen, nur noch vegan zu kochen. Und man musste da ein bisschen aufpassen, wenn man dann nämlich zum Essen eingeladen wurde, konnte es sein, dass man so eine Schüssel oder einen Teller mit so einer grauen Masse bekommen hat. Und diese graue Masse sah meistens dann nicht nur grau aus, sondern sie schmeckte auch relativ grau oder gräuslich oder interessant oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Man hat einen Versuch mal gemacht mit einigen Studenten, die haben dann wunderschönes Rührei bekommen. Sie hatten nur leider, als sie draufschauten, eine Masse in blauer Farbe, weil die mit Lebensmittelfarbe blau gefärbt worden waren. Kaum einer der Studenten wollte dieses Rührei noch essen, obwohl es ganz normales Rührei war. Es ist wirklich so, das Auge isst mit. Wir lieben Schönheit, Gott liebt Schönheit. Weil Gott Schönheit liebt, hat er den Wunsch nach Schönheit auch in uns hineingelegt. Und das Augenlicht ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit der Warnung. Wir sehen, wenn etwas nicht im Reinen ist. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal bei blinden Personen zu Hause war. Sie haben mir Tee angeboten, war alles wunderbar. Sie legten ein paar Kleinigkeiten, Süßes auf den Tisch und ich habe tatsächlich so ein kleines Törtchen genommen. Ich habe hineingebissen und habe sofort etwas gesehen, was sie nicht sehen konnten. Es war nämlich innen verschimmelt und hatte Schimmelfäden. Ich konnte sofort abbrechen. Aber was tue ich, wenn ich nicht sehen kann und nicht die Gefahr sofort sehe, dass ich mich damit vergiften oder mir was Böses tun könnte? Augenlicht ist wichtig. Es hilft zur Unterscheidung. Passend vielleicht auch ein Spruch, wo die Sonne nicht hinkommt, kommt bald der Arzt hin. Könnte fast von unserem New Start-Programm sein. Ohne Vitamin D oder Bewegung draußen an der Sonne und frischen Luft würde es uns definitiv nicht gut gehen. Und das passt genau darauf auf die Sonne der Gerechtigkeit. Wir brauchen Sonne zum Leben, genauso wie wir Jesus Christus zum ewigen Leben brauchen. Noch ein Spruch, nämlich von Salomo. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt gerade so das Erlebnis gehabt, zusammen mit meiner Frau. Wir haben angefangen, im Josua die Bibel zu lesen, immer schön zum Sabbatbeginn und zum Sabbatabschluss vor allem, haben wir dort an dieser Stelle weitergemacht und wollten einfach durch die ganzen Geschichten hindurchgehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Als mir wieder richtig bewusst geworden ist, was da alles für Geschichten drin steht, da habe ich gedacht, möchte ich diese Geschichten zum Großteil keinen Kindern weitergeben. Das ist nicht jugendfrei, es ist schlimm, es ist haaresträubend und mir hat sich oftmals echt der Magen zusammengezogen. Warum bringt Gott eigentlich solche Geschichten mit hinein? Warum stehen sie überhaupt in der Bibel? Ich denke, die Lösung liegt einfach in dem Fakt, dass Gott ganz genau beschreibt, wie die Weltgeschichte abgelaufen ist. Er beschreibt ganz genau, wie wir als Menschen sind. Und in uns als Menschen gibt es nicht viel Gutes. Wir sind Sünder. Und weil wir Sünder sind, haben wir sehr verbogene Gewissen. Nur dadurch, dass Jesus Christus unser Licht ist, für uns wirkt, können wir überhaupt verstehen, was gut oder nicht gut ist. Und die ganze Geschichte über in der Bibel, es tut wirklich weh. Es wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Leben die Menschen ein Leben, was überhaupt nicht im Sinne Gottes ist. Es ist so schlimm, was wir lesen müssen, aber es ist genau das, was geschehen ist. Gott beschreibt und dokumentiert in seinem Wort, was wir Menschen sind und was wir aus dieser Welt gemacht haben. Eigentlich sollten wir diese Welt beschützen und bewahren. Die Starken sollten für die Schwachen da sein. Die Menschen sollten eigentlich die Natur auch bewahren, dass sie schön ist, dass sie bleibt, dass sie uns hilft. Stattdessen unterdrücken Menschen andere Menschen, zerstören die Natur und Stück für Stück, auch wenn wir schauen auf das Ende der Zeit hin, geht die Natur immer weiter kaputt und die Naturkatastrophen nehmen immer weiter zu. Und Gott ist ein ganz genauer Chronist. Er zeigt ganz genau in seiner Bibel, was alles geschehen ist im Laufe der Geschichte und er hat schon im Voraus beschrieben, was noch geschehen wird. Menschen sind, wenn sie die Sünde haben, etwas echt Schlimmes. Sünde ist etwas ganz Schlimmes. Und wir sind als Menschen gefangen in dieser Sünde. Nur durch das Licht des Lebens, durch Jesus Christus, haben wir die Chance, da herauszukommen. Es gibt noch einen netten Spruch, der heißt, da geht es um Gold und Glänzen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man kann den Spruch auch umdrehen. Es glänzt auch nicht alles, was Gold ist. Da gibt es so eine interessante Episode in der Bibel, da sollte ein neuer König gesalbt werden in Israel. Der eine, namens Saul, hatte versagt und jetzt bekam der Prophet den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und er kam dorthin und dort, der Vater namens Isai, hatte eine ganze Reihe von Söhnen und da stand der Erste und er dachte, ja, das ist genau der Richtige, groß, schön, wunderbar. Aber Gott sagte, das ist er nicht. Bis zum Schluss der letzte Sohn von den Schafherden geholt werden musste. Und da kam einer, der war plötzlich um einiges kleiner. Er war vielleicht in dem Moment auch gar nicht so gut anzusehen, denn er saß ja draußen im Freien in der heißen Sonne oder beim Regen oder was auch immer. Er machte sich dreckig. Er machte die Arbeit, die sonst keiner tun wollte. Und dort sagte Gott, er ist es. Denn Gott sieht, was im Herzen ist und nicht auf das Äußere. In dem Sinne war David schöner als alle seine Brüder, schöner als die meisten anderen Menschen. Er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes, weil er wirklich diesen Charakter auch wiedergespiegelt hatte. Und er wurde dann von Samuel auch wirklich gesalbt. Noch ein netter Spruch, da geht es um Ereignisse und Schatten. Da heißt es, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, Jesus, das Licht der Welt, hat auch einiges vorhergesagt, was uns hilft zu verstehen, wo wir uns in der Weltgeschichte befinden. Gott hat den gesamten Erlösungsplan vorhergesagt und er hat gesagt, schaut genau, was geschehen wird, zu der Zeit, bevor ich wiederkomme. Da gibt es zum Beispiel die weltweite Evangelisation. Heute mit unserer Technik und den Möglichkeiten ist es Tatsache so, dass das Evangelium um die gesamte Welt herumgeht. Da wird gesprochen von Naturkatastrophen. Ja, sie nehmen immer mehr zu. Natürlich wissen wir nicht, wie stark das noch zunehmen wird. Wir sehen die Globalisierung. Alles, was in Offenbarung 13, dem letzten Teil, geschehen soll, setzt voraus, dass die Welt immer weiter zusammenrückt und dass die gesamte Welt in Haft genommen werden kann für ein religiöses System, was aufkommt und dass man den Sonntag halten soll. Dazu wird gesprochen von einer Pax Americana. Auch Barack Obama hat in seiner Biografie von der Pax Americana gesprochen. Die Demokraten in den USA möchten gerne die gesamte Welt mit sich verbunden sehen. Auch der jetzige Präsident Biden, was ja positiv ist, möchte mit den anderen zusammenarbeiten. Bedeutet aber auch, wenn wir uns die Bibel anschauen, dass das eine immer stärkere Engführung werden wird. Die gesamte Welt soll in eine Richtung gehen. Und zum Schluss gibt es wirklich den extremen Zwang, dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann und sogar ein Tötungsurteil dazukommt, wer dieses falsche religiöse System anbetet. Jesus ist das Licht der Welt. Er lässt uns nicht im Dunkeln stehen. Auch über die Zukunft hat er vieles vorhergesagt. aber er hält dort nicht an. Nicht nur einfach der letzte Zwang und die Glaubensverfolgung, sondern er spricht von seiner Wiederkunft. Er sagt, dass er uns die Wohnungen vorbereiten wird und dass er wiederkommt, um mit uns zusammen zu sein. Er wird uns zu sich holen und wir haben eine Zukunft auf einer neuen Welt ohne Sünden, ohne Schmerzen und ohne Leid. Noch ein letzter Spruch. Da geht es um Augen und Sinn. Der heißt, aus den Augen, aus dem Sinn. Leider sind wir als Menschen so gestrickt, dass wir sehr schnell vergessen. Es ist wirklich so, wenn ich manche Stellen sehr lange nicht gelesen habe, dann kann es mir passieren, dass ich hinterher nicht mehr genau weiß, was dort geschehen ist oder wie die Abfolge gewesen ist. Und wenn ich es dann wieder lese, denke ich, oh, da war ja doch noch etwas oder es war noch etwas anders, als ich es in Erinnerung hatte. Deswegen hat auch Paulus zum Beispiel seinem Mitarbeiter Timotheus einen ganz bestimmten Rat gegeben. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 13. Dort schreibt er an Timotheus, ein ganz kurzer Vers, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Das ist fast wie ein Konzept für unseren heutigen Gottesdienst. Immer wieder und immer weiter vorlesen, predigen, miteinander sprechen, Sabbatschulklassen führen, Bibelkreise zu Hause haben, zu Hause sitzen, selber Andacht machen, Bibel studieren. Wir brauchen es immer weiter zu lesen, damit das Licht der Welt wirklich unsere Herzen erleuchten kann. Unser Gewissen ist von Natur aus verbogen. Gewissen kommt aber von Wissen. Wir müssen wissen, was der rechte Weg ist. Wir müssen wissen, was der Maßstab ist. Gott zeigt uns seinen Maßstab und unsere Aufgabe ist es, wirklich zu lesen und wirklich zu verstehen. Und wir müssen dranbleiben. Dementsprechend heißt es auch folgendermaßen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Selig ist, der da liest. Eigentlich, der da vorliest. Denn damals hatten die Leute nicht so viele Bibeln wie wir heute. Es waren einzelne Schriftrollen, die per Hand abgeschrieben worden sind und die waren sehr teuer und das Herstellen war sehr aufwendig. So trafen sie sich in der Regel zusammen und sie hörten meistens die Schrift. Einer stand vorne und las vor, die anderen hörten zu. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wir haben großen Segen, wenn wir das Licht von Gott in uns hineinlassen. Jesus, das Licht der Welt, möchte die Finsternis vertreiben. Er wartet nur darauf, dass er dieses Licht in unsere Herzen hineingeben kann. Und ich möchte euch einfach einladen, von ganzem Herzen, lasst Jesus wirklich das Licht eures Lebens sein. Ja, manchmal ist das Tatsache etwas schmerzhaft. Ist ja klar, weil bei uns das Gewissen verbogen ist, die Sünde in uns herrscht und dann das Licht zu uns kommt, dann schmerzt es manchmal, wenn die dunklen Ecken etwas ausgeleuchtet werden. Aber das Licht hat ganz viele Vorteile. Schönheiten zu sehen, Wahrheit zu verstehen, seinen Weg sicher gehen zu können und vor allem das Licht, das uns den Weg weist zur Erlösung, zum neuen Jerusalem und der neuen Erde. Das Licht Jesus Christus ist unser Ein und Alles und wir können nur hinzugewinnen. Wir können solch etwas zugewinnen, wie wir es uns kaum vorstellen können, wenn wir ihn wirklich lassen, wie er gerne möchte. Und das wünsche ich euch. Jesus Christus, das Licht der Welt, das euer Licht ist, was euer Herz erleuchtet und auf euren Weg scheint, damit ihr sicher gehen könnt. Gott segne euch. Lasst uns noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du bereit warst, als Licht in diese Welt zu scheinen. Danke, dass du dir nicht zu schade warst. Du bist derjenige, der allem Sinn gibt. Du bist derjenige, der allem Schönheit gibt. Du bist derjenige, der uns verstehen lässt und der uns hilft, wirklich, dass wir den Weg zu dir finden. Bitte beleuchte unseren Weg. Bitte leite uns den richtigen Weg. Bitte hilf uns, richtig zu verstehen und hilf uns, dass wir in deiner Gegenwart mit Freude leben können. Wir danken dafür im Namen Jesu. Amen.